Und bei mir geht auch nur gewinnen. Ich bin so, wirklich so ehrgeizig. Und egal, ob es Pokern ist oder selbst wenn es ein Mensch ärgerlich nicht ist, ich bin immer für die Challenge zu haben.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Hallo an alle Streaming-Fans da draußen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Eingeschaltet hat auch Micha. Freut mich, dass du die Zeit gefunden hast, dich hier mal wieder zuzuschalten.
Ja, immer wieder gerne. Hallo Melanie und gute Besserung.
Ja, ich klinge ein bisschen verschnupft. Ich habe gehofft, man hört es nicht unbedingt, aber so ein bisschen rauchige Stimme kann ja auch sexy sein, ne? Vielleicht muss ich das einfach so verkaufen.
Ich war kurz davor, dich bei so einer Stimmagentur anzumelden, ne? Da gibt's einen Markt für, sag ich mal.
Meinst du? Ja, vielleicht ist das so eine zweite Karrieremöglichkeit, die sich da eröffnet. Mal schauen, in welche Richtung ich mich da bewege. Ich weiß nicht, wie dir es geht, Micha, aber ich habe momentan so ein bisschen, vielleicht auch wegen des Schnupfens, und dann gucke ich so auf den Wetterbericht der nächsten Wochen und sehe so kleine Wölkchen und ganz viel Regen und denke mir immer so, ach, wie schön waren die Sommer, wo man draußen gesessen hat und tatsächlich Filme auch geschaut hat, weil ich musste so ein bisschen an diese Open-Air-Kinomomente denken der letzten Jahre, habe daraufhin mal geschaut und festgestellt, dass die ersten Kinos jetzt auch wieder aufmachen. Und naja, ob ich mich jetzt im Regen dahinsetze, das sei mal dahingestellt. Aber ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Magst du Open-Air-Kinos? Es gibt so Leute, die finden das total ätzend und können sich da irgendwie gar nicht auf den Film konzentrieren.
Ich liebe Open-Air-Kino, aber nur als Idee, als Konzept sozusagen. Weil ich ganz ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin einfach zu bequem dafür. Also für mich, ich schaue dann wirklich wahrscheinlich panisch auf den Wetterbericht, bleibt es trocken, weil ich habe echt keinen Bock damit, mit dem Schlund zu sitzen. Dann zweites Thema ist von wegen, wie sitzt man eigentlich? Also wie bequem ist die Sitzfläche? Muss man da irgendwie die ganze Zeit einfach nur auf dem Handtuch oder auf einer Decke irgendwie
sitzen? Ich kann sagen, im Zweifel musst du dir eine Decke mitbringen. Dann musst du dir hinterher vielleicht jemand hochhelfen, wenn es zu lange gedauert hat.
Genau, aber an der Stelle bin ich dann raus. Also gerade bei Überlänge. Und dann kommt noch dazu, darf man nicht vergessen, ist mir auch zu spät. 21:45 Uhr geht es meistens los.
Ja, muss ja dunkel sein.
Da kann ich für nicht, ja, ich weiß, das macht ja den Sinn aus, aber da kann ich dann für nichts mehr garantieren. Insofern, ja, Fazit, tolle Idee, bestimmt super Ambiente, aber für mich eher in der Theorie. Also nicht, dass ich es nicht schon gemacht hätte, aber schon ein bisschen länger her.
Weißt du, was mich manchmal auch stört, sind die Mücken. Das fände ich.
Oh, ja, da stimmt. Da kommt ja noch ein Punkt dazu.
Das ist der nächste Faktor, der da irgendwie mit reinläuft. Ja, aber trotzdem, also das Ambiente ist halt toll und auch so die Grundvorstellung, dass man dann da sitzt. Ich mag das immer sehr, sehr gerne. Aber am liebsten in Liegestühlen. Es gibt auch Kinos, die Liegestühle haben, weil ich auch das mit dem harten Boden gar nicht mal so toll finde.
Ich wollte gerade sagen, da sind wir doch Geschwister im Geiste, oder?
Ja, also ein bisschen, Rückenprobleme immer
schon ein
Thema. Genau, nee, aber grundsätzlich finde ich das super. Was ich noch nie gemacht habe, sind Autokinos. Die habe ich noch nie besucht.
Das würde ich auch gerne mal machen, weil Dach über dem Kopf und Essen, für Essen ist auch gesorgt. Das würde ich tatsächlich auch mal machen. Ja. Also fehlt zumindest mal dieses Wetterthema dann raus.
Zukunftsprojekt, gibt es das noch? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es das noch so häufig gibt.
Das weiß ich auch nicht. Aber du kannst ja nochmal sagen, du hast es ja dann öfter gemacht in den letzten Jahren. Open-Air-Kino, ist das nicht auch nochmal super unruhig, weil Leute ständig irgendwie ihre Tupperdosen aufmachen?
Ja, ist es tatsächlich. Ich würde jetzt keine Lanze dafür brechen und sagen, es ist nicht so, aber doch, du hast das Momentum. Ich glaube, die Hemmschwelle ist auch ein bisschen weiter unten, weil letztendlich du sitzt da in einer Gruppe, die Leute reden miteinander. Das tun sie im Kino jetzt auch nicht unbedingt. Aber da ist es dann wirklich mehr so ein, wir sitzen beisammen, unterhalten uns nett und nebenher läuft der Film auf der großen Leinwand. Also von daher, ich glaube, manchmal ist das der Film selber eher so ein sekundäres Erlebnis, was denn da passiert. Also ich glaube, dass da wirklich Unruhe einfach an der Tagesordnung ist bei solchen Sachen, das stimmt schon.
Open-Air-Kino genial und ein Film lief auch noch nebenbei.
Ja, genau, so, das könnte man drüber schreiben, ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht werde ich es mir in diesem Jahr auch wieder geben, wenn das Wetter doch noch ein bisschen besser werden sollte.
Autokino ganz bestimmt.
Könnte
ganz
man bestimmt mal auf die Liste schreiben. Was wir jetzt haben, sind Filme, wo ich über das Wetter auf jeden Fall gar keine Gedanken machen muss. Die könnt ihr nämlich wunderbar zu Hause schauen, auf dem eigenen Fernseher, Laptop oder was auch immer. Micha, du hast den Überblick über das Programm. Bevor du dazu übergehst, nochmal von mir der Aufruf. Folgt uns gerne, dann seid ihr immer im Bilde, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint, egal wo, bei Spotify, Apple Podcast, wir sind überall zu finden. Und folgt uns gerne auch bei Instagram, allyoucanstream_podcast. So, Micha, und jetzt du.
Die Legende ist zurück. Gemeint ist Eddie Murphy als Axel Foley. Wir haben nämlich Beverly Hills Cop 4 im Angebot. Dann haben wir die deutsche Komödie Spieleabend. Da geht es nämlich genau um einen solchen. Und der läuft völlig aus dem Ruder. Und da habe ich mit Axel Stein drüber gesprochen. Und wir haben Bastian Pastewka, der spielt in der neuen ZDF-Mediathekenkomödie, so heißt es, Alles gelogen, einen notorischen Lügner.
Möglicherweise habe ich bei mir gerade eben eine Bildungslücke herausarbeiten können, weil ich nämlich mit der folgenden Produktion bisher überhaupt gar nichts oder gar keine Berührungspunkte hatte. Es geht um Beverly Hills Cop Axel F., ab sofort bei Netflix verfügbar. Micha, es ist der vierte Film einer Reihe, wenn ich das richtig gesehen habe. Kannst du mich mal eben kurz aufklären, was habe ich denn bisher verpasst?
Was bisher geschah, ja, genau. Ja, es ist der vierte Film, aber es ist insofern vielleicht ein bisschen verständlich, dass dir das nicht sagt, weil der letzte Teil auch schon eine Weile her ist. Wenn ich sage eine Weile, dann meine ich das Jahr 1994. Also da war Teil 3, das war dein Geburtsjahr, ist das richtig?
Ja, ich glaube, ich bin Ende 93 geboren. Ein paar Monate war ich schon alt.
Also. Okay, also hättest du es eigentlich sehen können.
Ja, wahrscheinlich.
Im Open-Air-Kino. Also, Beverly Hills Cops ist eine Reihe, die gibt es seit 1984. Und ja, Wissenslücke weiß ich nicht. Aber es war damals schon ein sehr, sehr großes Ding. Also das war so die Filmreihe, die Eddie Murphy so richtig groß gemacht hat. Eine von denen. Er hat ja gerade im Anfang, Mitte der 80er wirklich eine ganze Reihe von Hits gehabt. Und einer davon war eben so seine Paraderolle als Beverly Hills Cop. Axel Foley ist eine Action-Komödienreihe. Und er spielt damals wie heute Axel Foley. Und der ist aber eigentlich gar kein Beverly Hills Cop, sondern ein Cop aus Detroit. Und für die Filme oder in den Filmen war das halt so, dass er für einen bestimmten Fall dann eben aus Detroit in diese völlig andere Welt Beverly Hills, die Reichen und Schönen dieser Welt, die immer so ein bisschen die Nase rümpfen, wenn er dann halt mit seiner Detroit-Jacke da ankommt und mit seinem als Großmaulkopf da ankommt, immer so die Nase rümpfen. Darum geht's tatsächlich in dieser Filmreihe.
Okay, jetzt frage ich mich aber dann doch, wenn das Ganze zuletzt 1994 auf die Leinwand gebracht wurde, warum braucht es denn jetzt unbedingt eine Fortsetzung? Wie lange ist darüber diskutiert worden, dass die jetzt erst entstanden ist?
Ja, warum braucht es eine Fortsetzung? Die Antwort ist meistens Geld. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie sammeln gehen müssen für Eddie Murphy, ne? Aber zur Wahrheit gehört natürlich, ja, die sagen jetzt von wegen, ja, wir wollten immer einen Teil machen und die Drehbücher haben uns nicht gefallen und wir wollten die richtige Story finden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es natürlich auch in der Popularität von Eddie Murphy so ein paar Durststrecken gab, wo glaube ich, keiner auch mehr auf die Idee kam, wollen die Leute jetzt wirklich noch einen vierten Beverly Hills Cop sehen? Und hat ja so ein kleines Revival bekommen in den letzten Jahren, hat ja auch schon Der Prinz von Zamunda fortgesetzt, also einen weiteren Erfolgsfilm aus den 80ern, wo es vor ein paar Jahren eine Fortsetzung gab. Ich glaube, bei Prime Video war das damals. Und jetzt, jetzt sagen die Macher rund um Eddie Murphy, der natürlich ganz, ganz eng mit dieser Rolle verbunden ist. Also man hätte die jetzt auch nicht einfach umbesetzen können. Das ist seine Rolle. Wir haben die richtige Story dafür gefunden.
Ist das denn jetzt nur was für Fans oder ist das auch tatsächlich was für Neueinsteiger? Muss ich die ersten Teile gesehen haben oder kann ich jetzt sagen, okay, ich mache das und fange da jetzt wirklich neu an?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du wirst wenig Leute abholen können, die jetzt noch gar keine Beverly Hills Filme gesehen haben. Also nicht, dass man der Handlung nicht folgen könnte, so kompliziert ist es nicht. Aber viel von dem Reiz dieses neuen Films speist sich halt daraus, dass du halt ein paar bekannte Gesichter wiederfindest. Also die Polizeikollegen, mit denen er damals in Teil 1 bis 3 zusammengearbeitet hat, sind wieder dabei. Und auch einfach dieses Flair, da kommen wir vielleicht ein bisschen später noch zu, dass halt das so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt, dieser Film. Vielleicht kann ich ja kurz was zur Handlung sagen. Es geht darum,
Machen wir mit der Handlung weiter. Vielleicht brauchen wir da mal einen Einstieg. Machen wir
mit der Handlung weiter. Also, Axel Foley ist Cop in Detroit, immer noch, ist ja schon einige Jahre her. Und er hat eine Tochter, Jane, die ist Strafverteidigerin, von der hat sie ja sich so ein bisschen entfremdet oder sie von ihm. Auf alle Fälle ist das Verhältnis zwischen den beiden nach der Scheidung der Eltern nicht mehr das Beste. Also die haben kaum noch Kontakt. Dann kriegt aber Axel Foley in Detroit Nachricht davon, Kunde davon, dass Jane in Lebensgefahr schwebt. Es gab einen Anschlag auf ihren Leben. Sie ist Strafverteidigerin in Los Angeles. Vermutlich hat das mit ihrem neuesten Klienten, Mandanten zu tun. Und da kommen dann doch wieder die Vatergefühle von Axel Foley zum Vorschein. Und er reist nach Beverly Hills, um seine Tochter zu schützen, aber natürlich auch, um einen Fall zu lösen.
Du hast es eben schon angesprochen. Es sind ganz viele von den alten Gesichtern auch wieder mit dabei. Ist der Paycheck dann da groß genug gewesen, dass sie gesagt haben, okay, sie machen das jetzt, weil sie es unbedingt, also weil sie es machen müssen? Oder ist das wirklich so, dass du sagst, die Rollen sind auf eine anständige Art und Weise weiterentwickelt worden?
Beides, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist jetzt auch, Judge Reinhold ist zum Beispiel dabei, der hat einen von den Partner-Cops in Beverly Hills gespielt. Also der ist, glaube ich, auch dankbar für so ein Angebot. Es ist jetzt nicht so, dass der ständig dreht und die größten Rollen hat. Aber es ist auch, ist jetzt auch nicht nur Fanservice. Das ist ja mal die große Gefahr, gerade bei solchen Fortsetzungen, wo der letzte Teil vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte zurückliegt, dass du weißt, die Leute wollen diese Nostalgie haben und da reicht es eigentlich, wenn einer mal durchs Bild läuft. Das ist nicht der Fall tatsächlich bei Axel F.
Wird es denn dem letztendlich gerecht, was die vorherigen Filme gemacht haben? Ist es exakt das Flair, was sie da aufrechterhalten haben, oder können sie dem noch eine zusätzliche Note wieder zugeben?
Früher war es ja tatsächlich, Beverly Hills Cop war dieses typische Klischee des Fish out of water. Das heißt, du nimmst eine Person aus einem Kontext und setzt sie in eine völlig neue Welt. Und dadurch entsteht natürlich Konflikt, dadurch entsteht Komik, dadurch entsteht Spannung. Und da war er natürlich geeignet, weil er war wirklich so ein absolutes Großmaul, auch als Polizist, der sich überhaupt nicht um Regeln scherte, der immer einen eigenen Weg gegangen ist. Und der, da prallten natürlich zwei Welten aufeinander, wenn der in so eine Snobby-Gegend wie Beverly Hills kommt und überall aneckt. Und dadurch speiste sich halt dieser Reiz dieser Filmreihe. Und das hatte sich so ein bisschen totgelaufen, auch schon im Teil 3 damals in den 90ern. Jetzt ist es mehr eine Vater-Tochter-Geschichte. Ich hatte ja schon angedeutet, also er reist dahin, du hast also wirklich eher so einen emotionalen Kern. Und deswegen ist auch dieser Untertitel Axel F. ganz passend. Hatten wir übrigens ja auch schon bei Top Gun Maverick, wo dann die Fortsetzung den Namen des Protagonisten als Titel oder als Untertitel bekommen hat. Es geht, er wird persönlicher und was mir wirklich gefallen hat, und da wirkt das dann eben sehr klassisch, man könnte auch sagen, erfrischend altmodisch, dass es halt nicht mal in so einem Actionfilm um den Untergang der Welt geht, sondern einfach nur um einen relativ straighten Kriminalfall, den es zu lösen gilt, wo natürlich auch Action am Start ist, aber ganz wenig bis gar keine CGI, was ich auch mal wieder erfrischend fand, und halt um diese Vater-Tochter-Geschichte. Also der Nostalgiefaktor ist sehr, sehr hoch. Der Film wirkt fast wie ein Film aus den 80ern, den man noch nicht gesehen hat. Deswegen weiß ich
das
nicht, inwieweit.
Das ist ein großes Kompliment, ne?
Also das ist ein Kompliment, aber eins mit einer Schattenseite, weil ich glaube, neue Fans werden es da ein bisschen schwer haben, weil die es halt gewohnt sind, dass es dann meistens wirklich um das Schicksal der Erde geht bei solchen Art von Filmen. Und die Einsätze und die Risiken sind hier schon kleiner. Aber Leute, die damals die Filme in den 80ern gesehen haben, die dürfen sich da gut unterhalten fühlen.
Was ich jetzt aber noch spannend finde, ist, dass die vorherigen Teile ja alle fürs Kino produziert worden sind. In dem Fall aber jetzt von Anfang an klar war, dass sie gesagt haben, wir bringen den jetzt zu Netflix, das wird eine Streaming-Produktion. Merkt man dem Film das an? Ist das Budget vielleicht auch ein anderes gewesen? Also in der, jetzt nicht von den Darstellern her, sondern in der gesamten Umsetzung vielleicht?
Du meinst geringer, dann
ja, als Streaming? Wäre meine Vermutung, ja.
Das weiß ich nicht. Also ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt. Also ich möchte da schon mal die Prämisse deiner Frage mal irgendwie angreifen. Weil, also wir haben ja wirklich riesengroße Netflix-Produktionen gesehen, die jetzt auch nicht fürs Kino gemacht haben, die dann vielleicht so einen Proforma-Start hatten.
Ja, aber dann waren die Sachen von Anfang an für Netflix. Und in dem Fall finde ich das dann doch, wenn du sagst, du hast erst Kino und dann machst du Streaming, dann ist es so ein bisschen wie Herabstufen. Finde ich. Wenn du von vornherein sagst, wir machen nur Streaming, ist es alles eine Ebene, völlig fein. Aber so ist es natürlich ein bisschen konträr.
Ja, aber Kino der 80er war das ja, ne? Und das passt dann schon wieder ganz gut mit dem Budget, was ich jetzt Netflix überlegt hatte für diesen Teil 4. Das ist vergleichbar. Also vom Schauwert, sage ich mal, von den Actionsequenzen, die du da siehst. Ich hätte jetzt eher gedacht, als ich gehört habe, die machen Beverly Hills Cop 4, dass die dann wirklich so sehr diesem Markenkern untreu werden, dass dann halt XLF dann irgendwie ist, irgendwie mit internationalen Terroristen zu tun hat und um die ganze Welt jettet und was weiß ich, so eher so ein James Bond wird oder was auch immer, oder eher Fast and Furious Konkurrenz macht mit irgendwelchen Autostunts, die dann irgendwie jeglicher Physik spotten. Das ist halt überhaupt nicht der Fall, sondern es ist sehr, sehr klassisch geraten.
Also Daumen hoch für dich, für Beverly Hills Cop XLF.
Ja, mit der Einschränkung, dass man wirklich auch Fan der alten Filme sein sollte. Weil ich glaube, für Leute, die jetzt so den ersten Kontakt haben, die könnten vielleicht so ein bisschen underwhelmed sein.
Wenn ihr jetzt Lust habt, reinzuschauen, Beverly Hills Cop XLF ist bei Netflix verfügbar und auch die vorherigen Teile, wenn ihr da auch nochmal reinschauen möchtet, um euch entsprechend vorzubereiten, sind derzeit bei Netflix verfügbar. Micha?
Ja?
Bist du eigentlich ein guter Verlierer?
Das hängt davon ab, wen du fragst. Ich halte mich für einen guten Verlierer, aber wer soll das schon sagen, weil ich verliere ganz, ganz selten.
Ach so, du bist sowieso so, klar. Vielleicht sollte ich mit deinen Kindern nochmal sprechen, wie genau die Perspektive da wahrnehmen.
Ich bin noch lieber ein guter Gewinner.
Ja, das ja, kann ich aber auch verstehen. War ich auch immer. Ich glaube, das geht den meisten so, kann das sein. Ich habe einen guten Grund, weshalb ich dieses Thema angesprochen habe. Und zwar ist der nächste Film, den wir jetzt mit dabei haben, Spieleabend, ab dem 12.07. bei Netflix verfügbar. Der Name ist in dem Fall, glaube ich, Programm. Nichtsdestotrotz magst du einmal kurz sagen, um was geht es denn in dieser Produktion?
Ja, Hauptfigur des Films ist der Fahrradhändler Jan. Der ist frisch zusammen mit Pia. Und der soll jetzt bei einem Spieleabend, den Pia immer mit ihren Freunden hat, soll er ihre gesamte Clique kennenlernen. Und das ist ja schon mal ein bisschen Anspannung. Dann kommt dazu, dass diese Clique so zur Berliner High Society gehört, also auf alle Fälle wohlhabend. Das ist schon mal ein bisschen anders als bei Jan, der aus sehr einfachen Verhältnissen stammt und halt, wie gesagt, nur in Anführungsstrichen Fahrradladen hat. Das ist also schon schwer genug, aber es wird noch schwerer an diesem Spieleabend, denn völlig überraschend taucht Pias Ex-Freund auf. Das hat sie auch nicht geahnt und der Ex-Freund will sie im Laufe dieses Abends zurückgewinnen, während Jan daneben sitzt. Und man braucht jetzt nicht viel Fantasie dafür, um sich auszurechnen, dass dieser Spielabend im ziemlichen Chaos endet.
Ich habe so kurze Flashback-Momente, wenn ich so ein Szenario höre. Und zwar ist es ja in der letzten Zeit häufiger vorgekommen, dass man so diese Diskussionsabende als Szenario für einen Film nennt. Ich hatte jetzt so das perfekte Geheimnis im Kopf, den ich vor nicht allzu langer Zeit nochmal geguckt habe. Der Vorname, der Nachname, da kommt jetzt zunächst auch der Spitzname. Also es gibt ganz, ganz viele Szenarien, die exakt das
aufgreifen. Der zweite Vorname. Ich bin ja finde es immer noch komisch, dass sie die Fortsetzung nicht den zweiten Vornamen genannt haben.
Ja, das stimmt. Ich habe aber ehrlich, als ich das mit dem Spitznamen gehört habe, habe ich jetzt auch überlegt, was man danach noch machen könnte. Ich glaube, da hört es jetzt auf. Der Doppelname also vielleicht.
Ich hätte gedacht, dass das irgendwie April-Scherz war. Oder? Aber du meinst, die drehen ihn wirklich, den Spitznamen?
Nee, ich meine, der kommt. Ja, der hat, glaube ich, auch schon Startdatum im Kino. Also es war kein April-Scherz.
Na, wer weiß.
Guck das nochmal nach. Aber ich
glaube das erst, wenn es im Open-Air-Kino läuft.
So, ist das jetzt so ein Trend? Ich rufe ja immer gerne Trends aus, aber es scheint mir so ein bisschen so, dass die Produzenten da jetzt das Gefühl haben, dass solche Situationen gut ankommen?
Also eigentlich ist es ja wieder so zurück zu den Wurzeln, ne? Weil das ja eigentlich eher sowas von Theaterstück hat. Du hast eine begrenzte Anzahl von Leuten, du hast eine Handlung, die praktisch in Echtzeit oder fast in Echtzeit abläuft, also eignet sich ideal für die Theaterbühne, du hast kaum Umbauten und ich glaube, du hast dann einfach festgestellt, dass wirklich gut gemachte Komödien, die diesem Muster folgten, einfach sehr gut angekommen sind.
Und macht du hast ja natürlich auch Spaß.
Also ja, und du hast natürlich auch die ideale Fläche für gute, prominente Schauspieler, ne, die sich da die Bälle zuwerfen und wo Welten aufeinanderprallen.
Ganz genau, das lebt. Also diese Szenarien leben grundsätzlich immer vom Cast. Also das Gefühl habe ich, bei das perfekte Geheimnis hast du ja wirklich das Who is Who der deutschen Kinoszene damals gehabt mit Elias Mbarek, Caroline Herford und so weiter und so fort. Wer ist denn jetzt in dem Fall alles dabei? Weil man misst den Wert des Films dann ja tatsächlich so ein bisschen an den Darstellern leider.
Jan, den wir schon angesprochen haben, wird gespielt von Dennis Mohjen. Den kennen wir zum Beispiel aus Traumfabrik, war aber auch zuletzt bei 60 Minuten dabei, dem Netflix-Film. Janina Use spielt die Pia, also seine Herzensdame. Da kommt tatsächlich dann auch wieder der Vorname ins Spiel und der Nachname.
Die kennt sich aus mit dem Genre.
Genau. Die kennt sich aus mit dem Metier. Und Anna-Maria Mühe ist dabei als beste Freundin von Pia. Edin Hasanovic ist dabei als bester Freund von Jan. Wir haben noch Stefan Luca und Axel Stein, den wir ja dann noch im Interview haben. Also durchaus auch Leute, die sich auch in dem Genre ganz gut auskennen.
Ich finde, eine gute Komödie ist kein Geheimnis, ist deutlich, deutlich schwerer zu machen als ein gutes Drama. Liegt auch immer an dem Drehbuch, was dem Ganzen zugrunde liegt. Also da musst du wirklich auf den Punkt die Dialoge richtig gut treffen, damit da auch die Witze eben funktionieren. Wie ging dir das jetzt in dem Fall? Hast du das Gefühl gehabt, dass du tatsächlich lachend rausgegangen bist, dass du Lust auf einen Spieleabend hattest, vielleicht im Anschluss?
Lust hatte ich auf einen Spieleabend, den habe ich aber meistens, dass ich Lust habe tatsächlich, weil ich ja meistens gewinne, wie wir gelernt haben. Es war mir manchmal so ein bisschen, auch wenn es eine Komödie ist, war mir so ein, zwei Wendungen, war mir dann ein bisschen zu unrealistisch. Die kamen so ein bisschen aus dem sehr, sehr unvermittelt, auch wenn sich daraus natürlich lustige Szenarien ergeben haben. Also das stand, glaube ich, dann bei solchen Szenen im Vordergrund, dass du einfach coole Bilder da generiert hast, will jetzt nicht zu viel verraten. Da ist dann immer so die Gefahr, dass es ein bisschen zu sehr Slapstick wird. Der Film Spieleabend ist, finde ich, dann am stärksten, wenn er sich einfach auf diese Spannungssituation verlässt und der vertraut. Weil das ist was total Universelles. Du kommst rein in eine neue Umgebung. Du willst einen guten Eindruck machen. Das kann mir keiner erzählen, dass er diese Situation nicht kennt. Weil das ist, glaube ich, evolutionär bei uns drin, dass wir zu einer Gruppe dazu gehören wollen, dass wir aufgenommen werden wollen. Und hier hast du natürlich die Situation, du kommst rein als neuer Freund von einer Frau in eine Struktur, die seit Jahren, seit Jahrzehnten gewachsen ist, die nach ihren eigenen Spielregeln, um mal im Bild zu bleiben, funktionieren. Und dann gehen Sachen schief. Teilweise auch ohne dein Zutun verschärft sich diese Situation um mehr und dann ist tatsächlich dieser Film am stärksten, weil man sich da total rein versetzen kann, wie man sich dort fühlt.
Du hast mit Axel Stein zu diesem Film gesprochen. Magst du noch mal kurz einen Einblick geben, was er dir da so verraten hat?
Ich habe ihn gefragt, wie ernst er solche Spieleabende nimmt oder was für eine Art von Spieletyp er ist, was ja nicht ganz unwichtig ist. Also die haben sich auch mit dem Spieleabend vorbereitet, der auch ein bisschen drüber was erzählt. Er hat ein bisschen darüber gesprochen, wie schwierig so ein Film eigentlich ist, wenn nicht alle an einem Strang ziehen. Weil er hat auch gesagt, er kennt halt auch Produktionen, wo du da bei der ersten Leseprobe feststellst, oh, die Leute links und rechts von mir, die wollen einen ganz anderen Film drehen als ich. Also klar, wir haben das gleiche Drehbuch gelesen, trotzdem kannst du wirklich in unterschiedliche Richtungen gehen. Und dann habe ich ihn gefragt, was er eigentlich von Casting nach Followerzahlen hält, weil das ja ein Phänomen war und er jemand ist, der sich da sehr, sehr zurückzieht und wollte ich wissen, wie sich das verträgt und ob man da vielleicht auch dann irgendwelche Nachteile befürchten muss, wenn man sagt als Schauspieler, Social Media ist nicht so mein Ding.
Ich bin gespannt, dann hören wir da jetzt mal rein in dein Interview mit Axel Stein.
Ich darf Axel Stein bei uns begrüßen. Hallo Axel, willkommen bei All You Can Stream.
Hi, grüß dich.
Wie ist denn deine Reaktion, wenn du mal privat auf einen Spieleabend eingeladen wirst? Ist das eher so, oh ja, oder eher so, ja, muss nicht unbedingt sein?
Es kommt auf die Leute an. Also ich finde Spieleabende mega. Also ich bin auch ein leidenschaftlicher Spieler sozusagen. Und bei mir geht auch nur Gewinnen. Ich bin so, wirklich so ehrgeizig. Und egal, ob es Pokern ist oder selbst wenn es ein Mensch ärgerlich nicht ist, ich bin immer für die Challenge zu haben.
Dann hat das ja mit der Rolle ganz gut gepasst. Du spielst ja Oliver bei einem Spieleabend, so viel kann man schon verraten, der so ein bisschen aus der Bahn gerät und ziemlich chaotisch wird im Laufe des Abends. Was kannst du uns denn über Oliver verraten?
Ja, Oliver ist wirklich also der klassische Ehemann, der so ein bisschen unter den Fittichen ist. Und na klar, er geht in den Spieleabenden total auf, weil er dann auch mal so ein bisschen Freiraum bekommt. Aber man sieht natürlich auch im Laufe des Abends, dass jede Kleinigkeit, und es passiert ja jede Minute was Neues, es wird immer unruhiger und man erfährt immer mehr über Oliver. Und der taucht halt teilweise auch in Welten ein, die man so nicht wirklich nachvollziehen kann. Ne? Also das sind dann irgendwelche so Ritterspiele oder ne, so Fantasy-Welten, in die er dann flüchtet. Das ist mir ein bisschen zu viel. Brettspiel und so, alles super, aber Oliver ist da schon nochmal noch ein Ticken weiter mit drin.
Oliver ist ja Teil einer Clique, in der sich Jan bewähren muss, der neu reinkommt. Inwieweit kennst du so eine Situation, wo du auch vielleicht zu so einer neuen Gruppe stößt, irgendwie sei es um die Clique des Partners oder auch eine andere Freundeskreis, wo man reinkommt, wo man will eigentlich einen guten Eindruck machen. Und Jan wird es ja wirklich sehr, sehr schwer gemacht, das zu machen. Inwieweit kennst du solche Situationen von dir selbst?
Immer wieder mal muss ich solche Erfahrungen auch tatsächlich machen. Das sind natürlich nicht nur Spieleabende, sondern ja. Ich komme da viel rum und lerne auch viele Leute kennen. Und es ist dann oft so ein Kämpfen mit sich selbst, weil man natürlich, ich bin eher so zurückhaltend, wenn ich neue Leute kennenlerne, weil ich erstmal mir so mein Bild machen möchte, weil ich total schüchtern und scheu bin. Wenn ich mich dann wohlfühle, dann lasse ich mich dann auch mal, ne, da bin ich dann auch gerne mittendrin, aber sonst gucke ich mir das gerne von außen erstmal an. Und oft habe ich es ja schon erlebt, dass man einfach auch beim Essen oder bei irgendjemandem auf einer kleinen Party oder so ist, wo ich mir denke, oh wow, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Und das ist natürlich ein ganz unangenehmer Moment. Und bei uns ist es natürlich, bei Spielabend ist es natürlich Worst Case. Ne? Also wenn da wirklich auf einmal so der Ex auftaucht, das ist natürlich das, was gar keiner braucht. Ne? Weil viele Leute haben ja eh schon mit Ex-Partnern Probleme. Und das muss in so eine frische Situation und frisch verliebtes Paar, das gehört da nicht hin, ne? Also ja.
Ich habe gehört, dass ihr zur Vorbereitung vom Film selber einen Spieleabend unter den Darstellern gemacht habt.
Hast du das gehört? Ja, wer hat das denn verraten?
Habe ich irgendwie gelesen, ich weiß nicht genau. Wie lief denn der ab? War das für euch dann tatsächlich wirklich so ein Kennenlernen und so eine Art Bootcamp? Man kennt das ja manchmal so aus irgendwelchen Kriegsfilmen, wo dann die Darsteller so 2 Wochen in so ein Bootcamp geschickt werden, um die Handgriffe zu lernen. Wie lief das bei euch ab bei einem Spieleabend?
Wir hatten meines Erachtens nach mehrere Spieleabende. Das wurde, das war ganz am Anfang, war das sehr human und sehr zurückhaltend, wie man sich halt natürlich auch so verhält, weil sich nicht alle kannten in der Gruppe. Ich kannte die meisten, deswegen,
du hattest nichts mehr zu verlieren.
Ich hatte nichts mehr zu verlieren, genau, und hatte mich da relativ schnell wohlgefühlt, also auch mit Anna-Maria Mühl oder Tanisha oder Edin, die kannte ich alle schon vorher. Es wurde immer schöner, weil wir hatten natürlich auch Leute wie Edin, der ist sowas von verrückt, der ist ein Spiele-Nerd, der will sofort, über den habe ich auch ganz viele neue Spiele kennengelernt. Das war wirklich, also wir waren so eine coole Truppe und das hat so viel Spaß gemacht, das kann man ja nicht von jedem Projekt behaupten. Das sagt zwar vielleicht der ein oder andere, aber bei uns war es wirklich, und das sieht man, glaube ich, auch am Ergebnis, dass wir einfach so viel Spaß aneinander hatten und wir haben uns so gut verstanden und es war einfach immer gute Stimmung, egal ob es stressig war oder wie viel Pensum hatten. Wir waren ja auch irgendwie 17 Drehtage im Studio im Sommer. Das muss man auch erstmal verkraften, wenn draußen die Sonne scheint bei 30 Grad und dann im Studio gedreht werden muss. Das war wirklich, also wir haben uns da richtig gut ergänzt und richtig, richtig viel Spaß gehabt.
Wer war denn da der schlechteste Verlierer und wer hat das dann sehr, sehr ernst genommen?
Es gab keinen schlechten Verlierer, aber ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wer da jetzt so, ich glaube, es gab auch niemanden, der da weit vorne immer gewonnen hat. Das war relativ ausgeglichen. Also der eine, es gibt natürlich, ne, jeder hat ja Schwächen und Stärken, außer Edin Hasanovic natürlich, der hat natürlich Stärken.
Das ist ja eigentlich ein ganz spannendes Genre oder so. In den letzten Jahren hat sich in meiner Wahrnehmung so ein Subgenre rausgebildet. Diese Filme, so Ensemblefilme, die dann an einem Ort, an einem Abend spielen. Wir hatten Das perfekte Geheimnis, wir hatten Der Vorname, Der Nachname. Selbst so als Drama Gottes gemetzelt ist ja auch so. Also du packst wirklich ein paar Leute, die sehr, sehr unterschiedlich sind, in einen Raum an einem Abend, guckst, was passiert. Was glaubst du, was machst du das Erfolgsgeheimnis von diesem Format aus?
Oh, was heißt Erfolgsgeheimnis? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, an einem Ort eine Geschichte zu erzählen und in die Figuren einzutauchen und immer wieder sich was Neues einfallen zu lassen, damit einem nicht langweilig wird. Also ich glaube, das kann auch ganz schön schnell schiefgehen. Und ich glaube, die Beispiele, die du auch gerade genannt hattest mit unserem Spieleabend, das sind wirklich Vorzeige-Drehbuchstrukturen, die ein Drehbuch braucht, damit es auch dynamisch und spannend bleibt. Und ein Geheimrezept gibt's dafür nicht. Du brauchst super Leute, die sich auch in gewissen Momenten auch zurücknehmen können, weil wenn du einen Cast von 6, 7 Leuten hast und alles Schauspieler, die wollen natürlich alle auf die Bühne. Da brauchst du natürlich noch einen super Regisseur, Marco Petri, den kenne ich irgendwie auch seit 25 Jahren gefühlt. Tatsächlich seit 25 Jahren. Und der muss das alles so ein bisschen handeln. Und ich glaube, die Chemie unter den Leuten, du merkst relativ schnell bei der ersten oder bei der zweiten Lesung, ob da irgendjemand ist, der vielleicht einen anderen Film drehen möchte oder der, ne, weil jeder hat ja so seinen Input und auch seine seine Verbesserungsvorschläge. Und wenn du dann merkst, da ist jemand, der komische Verbesserungsvorschläge macht, ja, dann muss man den rechtzeitig einholen und mit dem Strom ziehen. Aber bei uns war das nicht der Fall. Wir haben von Anfang an gemerkt, das ist richtig gut. Die Konstellation gab es so auch noch nie. Und egal ob Janina Use oder ne, wer auch immer da bei uns mitspielt, das ist ein super Kochtopf, wo jeder sich ausleben kann und jeder Bock drauf hatte. Das hat man sofort gemerkt.
Ich wollte mit dir mal kurz über Social Media sprechen, weil du hattest mal im Interview gesagt, dass das nicht so deins ist. Und ja, ich wollte mal von dir hören, wie ist das heutzutage als Schauspieler? Du bist ja auch immer auch schon vor Social Media praktisch so Influencer in eigener Sache gewesen. Wie hat sich das nochmal verändert und wie weit ist dann tatsächlich auch der Druck für einen Schauspieler da, eben da so aktiv zu sein, selbst wenn man sagt, das ist eigentlich jetzt gar nicht so meins?
Also Druck lasse ich gar nicht auf mich ausüben, was Social Media betrifft, weil ich da persönlich nicht so viel mit anfangen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute es interessiert, was ich mittags zum Mittagessen esse. So, das ist für mich unvorstellbar. Vielleicht bin ich auch schon zu alt. Also ich habe ja, wie gesagt, vor ein paar Jahren mich da auch versucht reinzutasten und ich habe da gar keine Lust drauf, das alles so zu teilen. Ich will lieber im Hier und Jetzt sein und bin lieber also mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe, dass ich auf mein Handy gucke. Ich hasse mein Handy. Wirklich. Ich möchte. Ich habe doch immer auf lautlos und ich bin nie erreichbar und nur wenn man wirklich so wie heute Termine ausmacht, dann weiß ich ganz genau, okay, dann setze ich mir das auf Kalender, aber sonst mag ich das alles nicht. Ich mag lieber so die reale Welt und gehe mit offenen Augen durchs Leben.
Das ist ja auch sehr lobenswert. Ich stelle mir das trotzdem manchmal ein bisschen schwieriger vor, weil man ja schon bei manchen Produktionen, also bei anderen Produktionen, ja schon den Eindruck hat, da wird auch so ein bisschen nach Followerzahlen gecastet. Spürst du diesen Druck mehr?
Ja, das war mal. Ne? Ich glaube, das lässt jetzt auch so ein bisschen nach. Ich meine, klar, das ist eine wirtschaftliche Situation. Die Leute wollen natürlich möglichst viel Reichweite haben, um somit natürlich viele Leute zu erreichen, die ins Kino gehen. Aber ich glaube, das geht nicht auf die Rechnung. Also klar, wenn du da einen YouTube-Star hast, der hat 2-3 Millionen Abonnenten oder so, dann muss man gucken, wie man das vermarktet, weil man hat ja festgestellt, dass die Leute, die gehen nicht ins Kino, sondern die sind in ihrer eigenen Welt, die sind bei YouTube oder wo auch immer und die kriegst du nicht ins Kino. Das wird zwar immer, ne, also ja, anhand der Reichweite bemessen, aber ich glaube, und dafür setze ich mich auch weiterhin ein, dass der Beste in einem Live-Casting die Rolle bekommen soll und das ganze Ensemble, wie bei uns, ne, harmonieren muss. Ansonsten bringt es ja auch gar nichts, wenn du jemanden hast, der bei YouTube ist und 10 Millionen Follower hat. Das bringt nichts, also ist meiner Meinung nach. Das ist ein ganz anderer Beruf, ein ganz anderes Genre. Und wenn man immer wieder mal mit Leuten arbeitet, die da ein Cameo haben oder so, finde ich das super. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das was mit unserem Job zu tun hat.
Axel Stein, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Melanie, wie oft hast du heute schon gelogen?
Weil ich nicht so viel mit jemandem gesprochen habe, der hält es sich in Grenzen.
Also nur mit mir, okay.
Das ist die zweite Person, mit der ich heute rede. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich bisher in dieser Aufnahme gelogen, aber wenn, ist es mir auch nicht aufgefallen.
Und wenn der Tag richtig gut läuft, dann werde ich auch die Letzte bleiben wahrscheinlich, ne, um deine Stimme zu schonen.
Ja, so ungefähr.
Also nicht so oft, nehme ich mal an, ne? Weil wir reden ja jetzt über jemanden, wir reden jetzt über Hajo.
Wir reden über Hajo, genau.
Und der hat schon vor dem Frühstück, glaube ich, seine Dutzend Lügen erzählt. Denn Hajo ist ja die Hauptfigur in dem neuen Film Alles gelogen, läuft ab sofort in der Mediathek des ZDFs. Und ja, was passiert denn sonst so in Alles gelogen, außer dass Hajo sehr, sehr viel lügt?
Ja, eine Lüge kann ganz große Probleme nach sich ziehen. Das wird einem beim Schauen dieses Films sehr, sehr schnell bewusst. Hajo ist nämlich sehr, sehr leicht dabei, mal eben kleine Notlügen in den Alltag einzubauen, sei es um den Polizisten, der ihn gerade beim zu schnell fahren erwischt hat, davon abzubringen, eine Strafe zu verteilen. Da ist dann schon mal ganz schnell was passiert oder man dehnt die Wahrheit einfach ein bisschen weiter aus. Irgendwann treibt er es aber ein bisschen zu weit. Und zwar kommt das Szenario auf, dass er nämlich kurz davor steht, gefeuert zu werden in der Automobilfirma, wo er arbeitet. Und um diesem Feuern entgegenzuwirken, sagt er einfach mal ganz spontan aus einem Impuls heraus, ja, meine Frau hatte gerade einen tödlichen Autounfall. Und das ist natürlich ein Szenario, was sich nicht so leicht wieder aufheben lässt. Und dementsprechend zieht dann eine Sache die andere nach sich. Die beiden haben auch noch einen Sohn miteinander, der dann auch mitbekommt, dass die Mutter tot ist. Dabei ist die Mutter gar nicht tot. Und es ist ein großes Drama, was da entsteht und was sehr amüsant ist anzuschauen.
Das klingt auch so ein bisschen, als ob das so auch in diese Pastewka-Richtung geht. Also seine nach ihm benannte TV-Serie. Ist das auch so ein Fremdscham-Humor, wo man es dann kaum aushalten kann, zu gucken, wie er sich immer weiter reinreitet?
Komplett. Also das ist auch das Erste, was ich im Kopf hatte. Ich habe Pastewka vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Ich glaube, es war letztes Jahr. Alle, wie viele Staffeln sind das? 10? Ich glaube, es sind relativ viele.
Ich habe mir nur gemerkt, glaube ich, dass es exakt 99 Folgen sind.
Ach, ehrlich?
Was dann auch sehr gut irgendwie passt, dass sie halt nicht die 100 voll gemacht haben.
Ich war großer Pastewka-Fan und habe diesen Film gesehen und das war auch die erste Assoziation, die ich hatte. Bastian Pastewka spielt im Grunde sein alter Ego, nur mit ein paar anderen Charakteristika, die dem natürlich auferlegt sind. Jetzt ist er ein Familienmensch, liebt seine Familie über alles, hat einen Sohn, hat eine Frau. Das war ja in dem anderen, in der Serie nicht der Fall. Aber
da hat trotzdem, er sich selbst geliebt.
Da hat er sich selbst geliebt. Er hat seinen Status geliebt, ja, das glaube ich tatsächlich auch. Nee, und das ist jetzt ein ganz anderes Grundszenario, aber er spielt ansonsten genau gleich. Also man erkennt ihn total wieder. Man hat diese Fremdscham-Momente, wo man denkt, das sagt er jetzt nicht. Okay, doch, er sagt das. Und wo man wirklich das Bedürfnis hat, teilweise den Raum zu verlassen, weil man nicht sehen möchte, wie er sich da jetzt immer weiter reinreitet. Und Bastian Pastewka ist auch derjenige, der das komplett trägt. Der kann das ja auf den Punkt spielen und es macht einfach. Also es macht unglaublich viel Spaß, ihm dabei zuzugucken, während man bei anderen vielleicht sagen würde, ja, okay, es wird jetzt einfach nur noch unangenehm, ist es bei ihm dann tatsächlich einfach ein Genuss.
Pastewka, also eindeutig die Hauptrolle und der Hauptdarsteller. Gibt es sonst irgendwelche bekannten Gesichter, die man kennen könnte im Ensemble?
Also mir ging es tatsächlich so, dass ich niemanden kannte von den Darstellern. Deshalb würde ich das jetzt auch mal unter den Tisch fallen lassen. Ich hatte so ein paar Momente, wo ich dachte, zumindest was die Frauencharaktere betrifft, wo ich ein paar Mal das Gefühl hatte, dass die Dialoge ein bisschen ins Klischeehafte abdriften. Das war was mir nicht so richtig gut gefallen hat, wo ich am Anfang dachte, okay, wenn das jetzt so weitergeht, weiß ich nicht, ob das was ist, was mir wirklich irgendwie, was mich ansprechen wird, weil das wirklich so ein bisschen war, wie hat man schon ganz, ganz oft gesehen, wie die dann ihre Beziehung mit irgendwelchen Donuts oder Muffins vergleichen. Ja, da hat man ja viel, viel mehr davon, als wenn man jetzt irgendwie einen Mann an seiner Seite hätte. Und ich so dachte, okay, das, also wirklich, das haben wir jetzt schon ganz, ganz oft gesehen, müsst ihr das jetzt nochmal aufgreifen. Aber wenn man das ausklammert, also spielen die alle wirklich, wirklich gut und da kann man nicht sagen, dass Bastian Pastewka da irgendwie oder dass die anderen Bastian Pastewka an irgendwas nachstehen würden.
Ich war total überrascht, als ich gelesen habe, dass das Drehbuch von Ralf Husmann ist, weil das konnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das so seine Art von Geschichte ist, die er erzählt. Also der hat ja Stromberg gemacht, hat März gegen März ja immer noch gemacht, wo es ja auch einen neuen Teil geben wird. Ich war überrascht davon, dass Ralf Husmann jetzt zum ersten Mal mit Bastian Pastewka tatsächlich zusammengearbeitet hat, was ja jetzt die deutsche Comedy-Szene ja auch nicht so riesig groß ist und die ja schon auch einen ähnlichen Sinn für Humor haben, würde ich jetzt mal unterstellen, und eine ähnliche Art von Komik spielen, beziehungsweise schreiben. Gibt es da irgendwie eine Erklärung oder würdest du sagen, irgendwie das passt, da haben sich zwei gefunden oder wie siehst du das?
Ich glaube, es war gar keine bewusste Entscheidung, dass die vorher noch nie miteinander
aus dem Weg gegangen sind.
Ja, genau. Sie wollten einfach nie was miteinander zu tun haben. Nee, also ich glaube, Bastian Pastewka war auch überrascht davon. Die beiden kennen sich einfach schon seit sehr, sehr langer Zeit, aber es hat sich wahrscheinlich einfach nicht ergeben, mal zusammenzuarbeiten. Und es gibt natürlich viele, viele Überschneidungspunkte. Du hast es gerade schon angesprochen, März gegen März mit Annette Frier und Christoph Maria Herbst, die beide in großen Rollen wiederum in Pastewka damals präsent waren. Generell war ja da auch wirklich das Who is Who so der deutschen Comedy-Szene dabei. Deshalb ist es einfach überraschend, dass es bei den beiden bisher noch keine Zusammenarbeit gab. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es mit diesem Film jetzt auch wirklich gefunkt hat.
Würdest du denn sagen, dass da... Bei mir ist zumindest die Erwartungshaltung sehr groß, ne? Wenn man diese beiden Namen hat und jetzt hört man, die spielen jetzt zum ersten Mal oder haben jetzt zum ersten Mal ein gemeinsames Projekt. Ist das für dich aufgegangen, dass du sagst von wegen, ja, das ist genau das, was ich mir erwartet habe?
Ja, das ist für mich aufgegangen, insofern, als dass ich davon ausgegangen bin, dass es ein schon recht klassischer deutscher Fernsehfilm ist. Also du hast so typische Strukturen, nach denen das funktioniert und du weißt auch so ein bisschen, was kommt, an welcher Stelle jetzt welcher Fremdscham-Moment angebracht wäre, worauf man sich einzustellen hat. Und da ist es ja immer so ein bisschen die Frage, wie die jeweilige Produktion das umsetzt, wie ideenreich sie das tatsächlich dann interpretiert. Und das ist hier wirklich, wirklich amüsant gelöst. Also du hast immer wieder dieses Szenario, wo Bastian Pastewka einfach mit seiner Interpretation der Rolle überrascht, wo er dich zum Lachen bringt. Und ich hatte ganz oft diesen Moment, wo ich wirklich in der Redaktion gesessen habe auf meinem Stuhl und der Kollege neben mir schon geguckt hat und gesagt hat, sag mal, was schaust du da eigentlich? Weil ich wirklich 3-4 Mal hintereinander so lachen musste und einfach, ich wusste ja selber, okay, es wird sich jetzt in die Richtung entwickeln. Aber die Art und Weise, wie sie das dann verkaufen, war so lustig, dass ich da auch nicht an mich halten konnte. Und wir gucken ja wirklich viel. Also wir schauen wirklich super viel und manchmal hat man das Gefühl, man stumpft so ein bisschen ab und deshalb bin ich immer sehr, sehr positiv überrascht, wenn eine Produktion mich wirklich dann nochmal herzlich zum Lachen bringen kann.
Ach, du warst das, die da so laut gelacht hat. Also gut zu wissen, dann konnte ich das jetzt auch räumlich zuordnen. Ja, also von dir eine Empfehlung?
Ja, definitiv. Für einen netten Fernsehabend ist das ein super Film, der unterhält einen, der holt einen ein bisschen aus dem Alltag raus. Man muss über irgendwelche klischeelastigen Dialoge einfach hinwegsehen. Das mag am Anfang der Fall sein, es mag immer wieder ein bisschen der Fall sein, aber im Großen und Ganzen ist das ein super Film, der wirklich ja dazu einlädt, einfach mal ein bisschen den Alltag in Vergessenheit geraten zu lassen.
Dann Lachen macht ja gesund. In diesem Sinne. Dieser super Film.
Ich werde ihn gleich nochmal gucken, am besten.
Genau, nochmal richtig gucken. Dieser super Film, wie Melanie gesagt hat, Alles gelogen, ist ab sofort in der ZDF-Mediathek verfügbar.
So, Folge nahezu vorbei, Stimme auch am Ende. Also
der Idealzustand.
Also ich weiß nicht, bei mir ist gerade noch nicht so das richtige Feeling fürs Open-Air-Kino da. Also Sehnsucht ja, aber nee, das Feeling ist noch nicht so da.
Kann ich verstehen. Aber hast du denn schon nach dem Programm geguckt, ob da Filme dabei wären, wenn das Wetter mitspielen würde?
Ja, da muss man immer ganz vorsichtig sein, weil wir haben, wir sitzen ja in Hamburg, für alle diejenigen, die es gerade nicht so auf dem Schirm haben. Und hier gibt es mehrere Open-Air-Kinos, unter anderem das Schanzenkino, das startet, ich weiß nicht, ob das jetzt schon gestartet ist oder erst in zwei, drei Wochen. Hm. Und da wird das zum Beispiel von Woche zu Woche verkündet. Ah, okay. Also deshalb lässt sich das immer schwer im Voraus sagen.
Ich finde es ja dann auch schöner, da Klassiker zu sehen, weil du schon gesagt hast, ne, es ist dann, das lebt so sehr von Ambiente, wenn du dann Film zum ersten Mal siehst, verpasst du dann wirklich, und den Anspruch habe ich ja, das wissen wir ja alle, alles mitzubekommen. Aber wenn es ein Klassiker ist, dann ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn man so einen Halbsatz unter die Picknickdecke fällt.
Meistens sind das so die Filme aus dem letzten Jahr, die populären Filme aus dem letzten Jahr, und dann haben sie immer noch mal so den ein oder anderen Klassiker, den sie da reinschieben, auch gerne mal eine Doku. Das ist dann auch immer mal wieder mit dabei. Also ich mache immer so ein bisschen Werbung. Das am Rande. Deutsch-Englisch, ich glaube, mittlerweile kann man auch wählen. Das finde ich wiederum relativ cool. Aber ja.
Wie wählen?
Ich glaube, man kriegt Kopfhörer auf. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, du bekommst Kopfhörer. Und wobei das natürlich das Reden dann auch wieder einschränkt, ne? Also wenn du den auf Englisch guckst und dann Kopfhörer hast, dann kannst du ja doch nicht so viel mit dem Nachbarn reden, weil du dann ja immer den Kopfhörer wieder wegnehmen musst. Du
musst noch lauter sprechen.
Das ja, ist genau. Ach Gott, naja, gut. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Genau, also wir hören uns in 2 Wochen wieder. Am 3. Freitag des Monats sind wir mit einer neuen Folge von All You Can Stream wieder am Start. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, auch an dich, Micha. Tschüss.
Tschüss. Viel trinken, Melanie. Tschüss.
Ja, danke.